Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche allen einen guten Morgen. Heute bereitet sich die Filmbranche selbst ein großes Fest. Der Deutsche Filmpreis wird verliehen. Das erste Fernsehprogramm überträgt die Gala heute Abend und wir haben jetzt schon den Träger des Ehrenpreises zu Gast, nämlich den Kameramann Jürgen Jürges. Ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns sind, Herr Jürges. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf heute Abend, auf die Verleihung des Filmpreises, der ja für mich eine Krönung meiner Laufbahn ist.
Ja, empfinden Sie das so?
Doch schon, ja. Krönung oder ich möchte mal sagen, eher so ein Endpunkt, weil es ist nun mal so, dass der Ehrenpreis immer auch so das Ende einer Karriere.
Ja, man bekommt ihn nicht mit 17 im Alter.
Mit 17 bekommt man bestimmt nicht. Ich bin jetzt 81 und ich drehe zwar noch, aber es wird weniger.
Das finde ich schön, dass Sie das so als etwas Besonderes empfinden, denn Sie haben ja schon 3 Filmpreise.
Ich habe 3 Bundesfilmpreise, also Lola und sowas, aber sonst habe ich noch, das ist der 20. hier. Und sonst habe ich eben internationale und auch Kamerapreise und alles Mögliche bekommen schon. Aber das ist eben der höchste Preis in Deutschland, so von der Filmbranche. Ne?
Gala heute Abend, haben Sie sich schon einen Frack besorgt, Herr Jürges?
Ich werde nicht im Frack kommen. Das ist nicht so mein Outfit, aber ich werde in Schwarz natürlich kommen, klar, aber nicht im Frack.
Jetzt sitzen Sie mir auch in Schwarz gegenüber. Schwarzes, kurzärmeliges T-Shirt.
Schwarz trage ich bestimmt seit 20 Jahren schon. Das ist so die Farbe, die ich so für mich am liebsten habe jetzt.
Ja. Der Kameramann Jürgen Jürges. Worauf achten Sie, wenn Sie einen Film sehen? Auf die Handlung, die Story. Ist das logisch? Ist das spannend? Geht das auf? Man achtet auf die Schauspielerinnen und Schauspieler. Manche wollen auch noch wissen, wer Regie geführt hat. Aber da hört es ja eigentlich immer schon auf. Den Namen des Kameramanns oder der Kamerafrau, diesen Namen kennen meist nur die Filmcracks. Dabei gäbe es ohne sie ja keinen Film. Jürgen Jürges ist Kameramann. Er ist einer der erfolgreichsten und berühmtesten, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Jürges, stört es Sie eigentlich, dass Ihre Arbeit so unbekannt bleibt?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe mich immer als Zulieferer für die Regie empfunden. Und ich bin nicht immer der, der gern im Rampenlicht steht. Ich stehe mich gern hinter der Kamera. Und dass ich da jetzt nicht so groß rauskomme, das stört mich überhaupt nicht, muss ich sagen.
Also in der Branche haben Sie auf jeden Fall einen großen Namen, werden häufig angefragt für einen Film. Wonach entscheiden Sie dann, ob Sie mitmachen oder nicht?
Absolut nach dem Drehbuch und dem Regisseur. Das sind die beiden Hauptkriterien. Wenn es ein guter Regisseur ist und das Buch ist vielleicht noch nicht so gut, dann denke ich immer, vielleicht schafft man es noch mit dem guten Regisseur, das etwas hinzukriegen, dass man daraus einen guten Film machen kann. Aber ganz, ganz wichtig ist das Drehbuch. Ich habe auch schon gutes Drehbuch gehabt und habe dann gemerkt, dass es mit der Regie etwas schwierig würde. Aber das hat man dann irgendwie hinbekommen. Aber sehr, sehr wichtig ist, wie gesagt, für mich das Drehbuch immer.
Und was heißt das? Worauf achten Sie da, dass das was für eine Geschichte ist?
Wenn in dem Buch mich irgendwas anspricht, sagen wir mal, also wenn mich irgendwas daran interessiert, ich kann mir das gut vorstellen. Es muss mich irgendwie etwas dazu animieren, damit zu arbeiten.
Sie haben ja, wie gesagt, mit den Großen gearbeitet, also mit Rainer Werner Fassbinder, mit Helmer Sanders Brahms, mit Michael Haneke, auch um einen Jüngeren zu nennen, Florian Gallenberger. Das sind ja ganz verschiedene Typen von Regisseuren, die machen auch ganz verschiedene Filme. Man spricht ja gerne so in der Kunst davon, dass jemand eine eigene Handschrift hat. Was ist denn Ihre eigene Handschrift als Kameramann?
Ich glaube, das mit der eigenen Handschrift, das sollte gar nicht so zutreffen für einen Kameramann. Ich meine, da eben jedes Buch oder jeder Stoff verschieden ist, braucht man auch verschiedene Handschriften einfach. Also ich stelle mich immer sehr auf das Drehbuch ein und versuche dem gerecht zu werden und da eben die richtigen Mittel zu finden dafür. Und der Haneke ist natürlich ein ganz anderer Regisseur als zum Beispiel Wim Wenders und so. Aber trotzdem kann ich mich da so einfühlen und einbringen, denke ich, dass das auch für alle eben geht.
Der Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises ist ja der, der schon vorher bekannt gegeben wird, vor der Verleihung. Deswegen gibt es da immer auch schon eine Begründung. Und da heißt es in der Begründung, warum Sie den bekommen in diesem Jahr, Herr Jürges, Sie seien ein Meister des Lichts.
Wenn das da steht. Ja. Also das mit dem Licht ist für mich eine der wichtigsten Sachen beim Film eben, weil das Licht macht die Atmosphäre im Film. Also das ist für mich eine sehr wichtige Sache und da arbeite ich auch sehr gerne mit und auch sehr viel. Manche Sachen sind noch immer etwas zu lange, aber wenn man dann viel machen muss, dann dauert es halt manchmal etwas länger. Aber das hat sich immer so...
Also bis Sie das Licht gesetzt haben?
Ja, das ist natürlich klar. Man kann nicht eine Lampe reinstellen und dann steht es, sondern da braucht man ja Schatten, die man machen muss. Auf die Schauspieler ein spezielles Licht, auf die Dekoration ein spezielles Licht und natürlich die Schauspieler bewegen sich ja auch. Und das heißt, das Licht muss nicht nur für eine Situation gemacht werden, sondern eben für die ganzen Wege der Schauspieler und so. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich so, das ist wirklich, das Licht ist die Sache, die dem Film das Gesicht gibt auch. Ne?
Ja, Sie haben gesagt Atmosphäre. Also
Atmosphäre.
Da fällt mir jetzt ein, hell oder dunkel, warm oder kalt?
Ungemütlich oder schön, angenehm oder aggressiv oder freundlich. Also wirklich viele Möglichkeiten. Ne?
Die da auch so eine Stimmung dann auch gleich schaffen. Ne? So bedrohlich oder...
Ja, ja. Ich habe da sehr viele Filme gemacht, die eben sehr speziell waren. Zum Beispiel, da fällt mir gerade ein, noch der Film, den wir 1998 mit dem Andreas Kleinert gemacht haben. Der hieß Wege in die Nacht. Es war ein ganz düsterer Film, schwarz-weiß. Und da ist natürlich Licht sehr gefragt. Ne? Und bei Haneke, den Film Wolfzeit, der spielte überwiegend nachts. Der spielte in einer Zeit, wo es gab keinen Strom mehr, nichts mehr. Also es war sozusagen die Apokalypse. Und damals noch mit Film gedreht. Und dann also einen Effekt zu erzielen, dass kein Licht ist, das braucht sehr viel Licht. Also man braucht... war ein Lichtaufwand, um den Eindruck zu erwecken, dass also kein Licht da ist.
Das ist ja verrückt. Es braucht sehr viel Licht, um den Effekt zu erzielen, es gäbe keins.
Genau, ja.
Also Sie sind jetzt nicht einer von den Dogma-Regisseuren, die dann tatsächlich bei nur natürlichem Licht arbeiten.
Eigentlich nicht. Also das kann man heute leichter machen als früher. Also jetzt mit dem digitalen Medium, das ist natürlich sehr viel einfacher jetzt. Aber trotzdem muss ja Licht auch eine Aussage haben und darum kann man sie einfach hernehmen. So, also nimmt man jetzt oft zwar her, aber wenn ich einen Film drehe, brauche ich da immer, dass ich weiß, was soll das Licht geben, was soll das machen.
Und jetzt stelle ich mir vor, also der Dreh läuft, okay, Sie haben dann das Licht da gesetzt und dann guckt Ihnen der Regisseur dann immer über die Schulter und sagt so, und jetzt hier mal jetzt ein Close-up und hier eine Totale und hier nach links oder suchen Sie das aus?
Das macht man normalerweise vorher schon. Also ich habe gerne immer, habe ich mir also 3 Wochen lang manchmal vor dem Film mit dem Regisseur hingesetzt und habe das ganze Buch aufgelöst. Also nach Bildern, nach Close-ups, nach Totalen, nach Fahrten, wo man eine Fahrt macht, wo man Close-up macht und sowas. Und also das sollte eigentlich vorher schon feststehen. Und bei Regisseuren wie Fassbinder zum Beispiel und auch Haneke, da stand es absolut fest schon.
Ja, der gilt ja absolut als Kontrollfreak.
Gar nichts mehr zu machen. Zum Beispiel bei Wim Wenders, da hat man die Szenen manchmal erst am Set erarbeitet. Es gab natürlich ein Drehbuch, aber die Szenen selbst, wie man sie umsetzt, wurde oft erst am Set gemacht.
Und was haben Sie lieber?
Das kommt drauf an. Das hängt wirklich davon ab, wie der Regisseur damit umgehen kann und was man machen will, was man erreichen will. Wenn man zum Beispiel eine Riesenszene hat, wo man sie sehr festlegt mit den Einstellungen, weil man einfach nicht so schnell umspringen kann, dann muss das natürlich festlegen alles nicht. Sonst braucht ein Umbau ja Stunden. Also das hat dann zum Beispiel bei Wim Wenders haben wir das damals bei dem Film gemacht, in weiter Ferne so nah. Und da haben wir dann sehr viele Szenen so frei aufgelöst und so. Aber bei der ganzen Schlusssequenz, das war damals in dem Schiffshebewerk in, ich glaube,
Niederfino.
Ja, genau. Das war natürlich ein Riesenmotiv, wo ich also ich glaube, eine Woche vorher geleuchtet habe und dann sagt, nee, jetzt machen wir lieber die andere Richtung, das wäre natürlich,
das geht dann
das
nicht,
wär etwas teuer, nicht?
Ich meine, nur so als Haltung ist ja ein Unterschied, ob ein Regisseur sagt, ach Jürgen, du machst das schon, oder ob der sagt, nee, ich weiß genau hier, wie die Bilder auszusehen haben.
Ich habe dich am liebsten nicht so viel Kontrolle, muss ich sagen. Also mit Haneke, das war schon etwas schwierig manchmal, ne? Weil er wirklich kein Zentimeter abgeht von seiner Vorstellung. Während zum Beispiel, ich habe meinen liebsten Film, den ich gemacht habe in meinen ganzen 80 Jahren oder wie ich da schon bei bin, 60 Jahren. Da war zum Beispiel Tancred d'Horst, das war ja ein Dramatiker und Theatermensch und so Schriftsteller. Und der hatte zwar die Idee, was er haben will ungefähr, was er erzählen will, aber nicht, wie man es erreichen kann. Und da hatte ich natürlich eine große Freiheit und das macht mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Da wird auch mehr die eigene Kreativität etwas mehr gefragt und so. Ne?
Sagt der Meister des Lichts. Der Kameramann Jürgen Jürges ist heute 81 Jahre alt. Er ist ein Kriegskind. Ende 1940 wurde er geboren. Herr Jürges, wann setzen eigentlich Ihre Erinnerungen ein in der Kindheit?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß manchmal nicht, ob das Erinnerungen sind oder ob das Erzählungen sind von meiner Mutter. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich also die ersten konkreten Erinnerungen waren, glaube ich, da war gerade der Krieg zu Ende und die Engländer marschierten damals in den Harz ein.
Sie waren im Harz.
Damals in Harz evakuiert worden, weil wir waren in Hannover ausgebombt worden schon, ich glaube 1943 schon, und wir wurden in Harz evakuiert. Und da weiß ich, das waren Bilder, die habe ich, wie die Panzer da reinkamen und unser Haus zerschossen haben, das weiß ich noch. Die anderen Sachen, die mir sehr nah sind auch, das war, dass ich im Keller damals in Hannover noch saß und da war aber eine Brandbombe durchgeschlagen bis in den Keller und dann sind die ganzen Leute rausgerannt, mit meiner Mutter auch, mit meinen beiden Schwestern an der Hand. Und als sie draußen war, fehlte einer und da war ich irgendwie vergessen worden. Und dann ist sie wieder zurückgelaufen, hat mich an der Decke so rausgeholt und so. Ich habe das Bild vor Augen, aber es kann ja eigentlich gewesen sein, weil ich mich ja als Objekt sehe. Also ich sehe mich, das ist mir so nah. Und da sagt man, hat man auch Psychologen gedacht, dass da, wo auch mein Sprachfehler herkommt. Ich habe mein
Stottern.
Genau.
Kommt aus den Bombennächten, meinen Sie?
Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das hat so Psychologen so. Ich könnte mir vorstellen, aber ich weiß nicht. Weil ich den ja auch schon seit, ich glaube, seit dem dritten oder, also schon sehr früh hatte wohl. Und mein ganzes Leben damit verbracht. Und das ist nicht einfach manchmal. Umso glücklicher war ich natürlich über diesen Beruf, wo ich mich da eben über Bilder ausdrücken konnte und so. Nicht? Dass das dann nicht mehr so die Rolle gespielt hat. Stören tut es immer, weil man
aber das muss ja vor allen Dingen auch, Sie sind ja in den 40er und 50er Jahren zur Schule gegangen, das muss ja...
Das war die Hölle, muss ich sagen. Weil das war in Bremen. Wir sind dann nach dem Harz nach Bremen gezogen, wo die Eltern meiner Mutter wohnten. Und sie stammt ja auch aus Bremen. Und da war ich auf dem Gymnasium. Und da war natürlich noch das so 52, 53 bis 58 waren da noch überwiegend noch die alten Lehrer.
Die alten Nazis?
Aus der Nazizeit natürlich. Mhm. Und wenn da jemand einen Sprachfehler hat oder gestottert, ich wurde in Deutsch zum Beispiel jedes Mal an die Tafel gebeten, wurde hingestellt und ich war natürlich dann auch
extra,
natürlich,
um sie zu quälen.
Und ich habe natürlich dann kein Wort gesagt, eine 6. Und dann muss natürlich die 6 ausgebügelt werden mit schriftlich. Ne? Da war natürlich eine ganz tolle Erleichterung, als ich dann nach Berlin kam, also zur Fotoschule da. Ich habe mich dann entschlossen, meine Lehre, die mein Vater mir so besorgt hatte im Flugzeugbau, zu kündigen und dann eben nach Berlin. Da ist man ein halbes Jahr auf dem Bau gearbeitet, um mir für das erste Semester so das Schulgeld zu
verdienen,
beschaffen. Und dann, und dann ab da war es mit einmal gut.
Was haben Sie, waren in Berlin auf der Lette-Schule,
Auf der Lette-Schule, in der Fotoabteilung da. Das war für mich so der Befreiung. Das war so die zweite Geburt sozusagen. Und der Beginn meines Lebens eigentlich.
Mit den Fotos, mit den Bildern.
Genau.
Und da, weil sie da auch anerkannt wurden, dann
genau,
wahrscheinlich.
Genau, ja, klar. Und da war es dann auch nicht so schlimm. Ich meine, da, wenn ich wusste, worüber ich reden muss. Und das war eine Sache, die mich interessiert hat, dann lief es auch ganz gut. Und da kommt noch eins dazu. Wir waren ja hier in Berlin nur 6 Jungs damals und das waren, glaube ich, 30 Schüler in der Klasse, also in der Fotoschule. Und da waren natürlich 6 Jungen und 24 Frauen. Und ich konnte mit Frauen eben schon besser als mit Männern, muss ich ehrlich sagen. So, das kommt wahrscheinlich daher auch, dass ich mit 3 Frauen aufgewachsen bin. Meine Mutter und meine beiden älteren Töchter. Und dadurch,
Schwestern?
Ach, immer so, ja, Töchter, ja.
Haben Sie auch Töchter, Herr Julius?
Eine habe ich, ja.
Ja, das ist eine Tochter habe ich. Mit den 3 Frauen aufgewachsen, wo war Ihr Vater?
Mein Vater war als Offizier schon gleich, der war also Jurist und ist aber dann zur Wehrmacht gegangen und war dann also vom 1939 bis 1945 im Krieg und dann von 1945 bis 1955 in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft. Und er kam wieder, als ich 14 war.
Oh,
Das war eine schwierige Zeit für uns damals.
Für Sie und Ihren Vater oder für Sie und Ihre Mutter und Schwestern?
Für mich, also ich selbst habe die immer sehr beschützt gefühlt von meinen 3 Frauen. Ne? Und dann kam mir aber der Vater, alter Offizier und nichts durch den Krieg gelernt anscheinend damals. Und als er kam, war schon das Wirtschaftswunder so im Beginn und er kam dann da sehr, sehr verbittert zurück, was ich natürlich verstehe, also persönlich verstehe, aber ich verstehe es nicht, weil wir in Russland angerichtet als Sachen, das war einfach schlimm und dass man da nicht irgendwie das wenigstens schon da hätte erkennen können. Also mein Vater war ja kein dummer Mensch, er war einfach nur so, er war kein Nazi, aber er war ein hoher Offizier aber total verbogen, meiner Meinung nach, also innerlich. Und
Sie haben dann auch kein gutes oder enges Verhältnis mehr zu ihm dann entwickeln können?
Wir konnten das nie aufbauen, weil meine Eltern haben sich dann sehr bald scheiden lassen und dadurch war ich dann weiterhin bei meiner Mutter. Er ging wieder ins Verteidigungsministerium und war also aber er hat nicht mehr so lange gelebt. Denn das waren diese Generation, die waren ja so geschlagen von der, da war der Erste Weltkrieg, dann war die Inflation, dann war die Krise, dann kamen die Nazis und dann kam der neue Krieg und dann kam die Kriegsgefangenschaft und dann kam der Wiederaufbau. Und ja. Das war eine harte Zeit für die.
Die 50er Jahre in der Bundesrepublik waren, was ich so drüber lese, gehört habe, wurden von vielen zumindest als eine ziemlich erstickende Zeit so empfunden, diese Adenauer-Republik.
Natürlich, klar, ja.
Dies Verklemmte, die alten Nazis überall noch in den Positionen, keiner sprach wirklich über die Vergangenheit. Sie haben ja viel mit den Regisseuren des damals sogenannten neuen deutschen Films gearbeitet, ja, Fassbinder, Wenders, Sanders, Brahms.
Genau.
Das war ja vielleicht auch so eine Befreiung von Opas Kino, aber vielleicht ja auch überhaupt, also von dieser ganzen Atmosphäre.
Natürlich, klar. Das war ganz wichtig. Also das fing ja an 1962. Damals war ja auch dieses Studiosystem bei uns noch, nicht? Also in der Filmindustrie. Und das war noch genauso verkrustet wie die alten Strukturen. Nicht? Und da brach das natürlich 1962 auf und wir gingen raus auf die Straße und drehten da ohne Studio. Und das war so der erste Punkt des Aufbruchs. Der zweite und der ganz wesentliche waren eben die 1968er Jahre auch, wo genau. Dann wirklich hinterfragt wurde, was war damals, was ist heute, was sind das hier für Strukturen?
Seit rund 60 Jahren arbeitet Jürgen Jürges an und mit der Kamera, hat erst die Fotoschule besucht, dann zum Film gewechselt, zunächst als Volontär, dann als Assistent und seit 1970 als Chefkameramann. Herr Jürges, haben Sie eigentlich immer Spielfilme gedreht? Oder auch mal Dokumentarfilme? Nee, waren immer Spielfilme, ne?
Es waren eigentlich immer Spielfilme. Ich habe ein paar Dokumentarfilme gedreht, aber mein Hauptgebiet war eigentlich immer Film, Spielfilm.
Ja, Sie haben ja diese beeindruckende Liste mir angesehen, der Filme, die Sie alle gedreht haben. Ich nenne mal nur 3 berühmtere. Angst, Essen, Seele auf von Fassbinder, ja. Die flambierte Frau von Ackerin, Funny Games von Haneke. Haben Sie eigentlich auch mal Komödien gedreht? Oder immer Dramen?
Ich glaube nicht. Ich bin auch nicht so für Komödien geeignet, glaube ich. Bin nicht so ein leichter, der so leichtes, flockiges Licht macht und sowas. Und das war nie meine Welt, glaube ich so.
Naja, da Sie sich ja die Drehbücher aussuchen,
genau,
an denen Sie arbeiten wollen, sagt das ja was. Ich mache mal einen kleinen Sprung von Fassbinder ins Jahr 2008. Da trat dann nämlich ein Regisseur in Ihr Leben, der Sie noch lange beschäftigen sollte, Ilja Chrzanowski.
Darf ich da kurz
zwischenreden?
Es war eine Sache, die also für mich sehr wichtig war. Und das war der erste Film für mich mit der Helmer Sanders Brahms. Weil das war genau die Geschichte meiner Familie.
Deutschland, bleiche Mutter.
Deutschland, bleiche Mutter. Der Vater war im Krieg, in Gefangenschaft, kam zurück. Die Frau hat mit ihrem Kind den ganzen Krieg allein durchbringen müssen. Und dann kam der Vater zurück und wollte wieder weitermachen wie vorher. Und das hat natürlich nicht geklappt. Ich habe den Film eigentlich nur angenommen, weil ich das Buch so identisch fand mit meiner Biografie. So, das war für mich auch sehr, sehr wichtige Erkenntnis damals, dass eben vielen Leuten so ging, früher und so. Das wollte ich dann noch eben sagen, weil das war mir wichtig.
Biografische Parallelen.
Genau.
So, jetzt aber zu Ilja Chrzanowski. Das ist ein junger russischer Regisseur, der hat Sie 2008 angerufen und damals wollte er noch was ganz Harmloses von Ihnen, ne?
Ja, er hat mir ein Buch gegeben und hat gefragt, ob ich 3 Monate mit ihm in die Ukraine kommen würde zum Drehen. Hat meine Frau gefragt, darf ich das? Sagt sie, ja klar. Aber haben wir es gemacht und dann hat sich das ja so entwickelt, dass das letztendlich ziemlich genau 3 Jahre waren. Also wir haben angefangen im November 2008 und aufgehört haben wir dann im Jahr 2011.
Zunächst sollte das ja ein relativ normaler Kinofilm werden über den russischen Physiker und Nobelpreisträger Lev Landau.
Richtig.
Und dann wurde dieses Projekt immer größer, dauerte immer länger, 3 Jahre. Der Chrzanowski hat dann in Kharkiv, eben in dieser Stadt in der Ukraine, darüber werden wir auch noch sprechen, das Moskauer Physikalische Institut nachbauen lassen, in dem Landau gearbeitet hatte. 1937 wurde er dahin berufen, also alles in der stalinistischen Ära. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig in diesem Zusammenhang. So eine Art Ministadt hat er da bauen lassen. 400 Menschen haben da gelebt. Alles sollte so aussehen wie in der Sowjetunion, wie in Moskau in den 30er, 40er, 50er Jahren. Beschreiben Sie mal, was haben Sie da?
Wir haben angefangen zu drehen mit ganz normalen Sets. Sehr groß, allerdings sehr russisch. Also nicht so klein, fast wie bei uns hier, da ein Stück und da ein Stück, sondern es war einfach Riesensets. Und aus dem Grunde war das Geld auch schon sehr bald alle, denn was wir zur Verfügung gehabt hätten. Während des Drehens wurde aber dieses große Institut angefangen zu bauen. Und es war nie so richtig so geplant. Es wurde halt immer größer. Und als es denn stand, war es also 200 Meter lang und 60 Meter breit und 20 Meter hoch. Und es waren Räume entstanden. Also am Ende hatten wir 47 Räume, Wohnungen dabei, Labors dabei, Kaffee, Druckerei, Redaktionsräume, Folterzellen, Verhörzellen, Gefängniszellen. Und man lebte da eben. Also es waren keine Darsteller mehr, sondern es wurden Wissenschaftler, Künstler eingeladen und Arbeiter lebten da.
Also das waren jetzt keine Schauspieler, die engagiert worden sind, sondern Menschen aus den echten Berufen?
Genau.
Denen zahlte man dann Geld, dass sie da...
Nein, die wurden eingeladen. Die Wissenschaftler waren hochkarätige Wissenschaftler, die zum Beispiel in Berkeley lehrten oder in Seoul oder in Paris. Und die wurden eingeladen, waren oft russische. Aber es waren auch Amerikaner manchmal dabei, Franzosen kamen da. Und die lebten denn da eine Zeit.
Aber nicht die 3 Jahre lang?
Nein. Das war sein Name ausgesucht, der wurde angesprochen. Und da hat er sich entschlossen, das zu machen. Mit allen Erschwernissen, die damit verbunden waren einfach.
Aber zum Beispiel wir werden über sie noch sprechen, Natascha, die Frau, die in der Kantine gearbeitet hat. Also ich meine, die musste doch von irgendwas leben.
Ja, die Arbeiter, wir hatten viele Arbeiter, die Schweine fütterten und alles sauber machten. Das war ein Riesenteil da und wir waren immer so zwischen 150 und 400 Menschen da.
Also und die Arbeiter wurden bezahlt jetzt nur
Die wurden wenig bezahlt, aber die waren sehr froh, weil die hatten ja eigentlich gar nichts sonst da. Die lebten ja sehr, sehr arm damals in der Ukraine und die kriegten zu essen und wurden bezahlt. Das ist so leben konnten.
Ich habe gelesen, es musste alles historisch sein, also die Kleidung bis hin zur Unterwäsche.
Ja.
Mussten Sie sich auch so anziehen?
Meine Unterwäsche habe ich natürlich nicht. Die historisch war, das wäre mir zu unbequem gewesen. Aber ich musste auch immer, je nach Zeit eben, also 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre immer Anzüge anhaben, die aus der Zeit waren. Alle, auch die Arbeiter, auch die Kameraassistenten und die Techniker, jeder musste im Stil der Zeit gekleidet sein, weil einfach sonst die Atmosphäre nicht entstanden wäre.
Totale Immersion.
Das Gefühl sein, dass wir leben in der Sowjetunion. Und das kam so gut rüber, ich hatte manche depressive Phasen. Ich hatte mir ausbedungen, eine Wohnung außerhalb zu nehmen, weil ich kann nicht immer in sowas sein. Ich musste mich dann wenigstens mal ein paar Stunden rausziehen, da, um wieder zu mir selbst zu finden.
Ne? Was war denn das Ziel dieser ganzen Aktion? Das hatte ja mit einem normalen Spielfilm nichts mehr zu tun. Was wollte der Janowski denn erreichen dadurch?
Ich wollte erreichen, dass man diese Atmosphäre, wie damals in der Sowjetunion war und wie so ein System funktionieren kann. Wir hatten KGB-Leute da, also echte, die waren zwar nett zu uns, denn, aber, weil sie lebten da ja auch, aber wie sie so ihre Arbeit machten, das war schon hart. Da hat man schon gesehen, dass sie ihr Handwerk verstanden. Ne?
Was war denn Ihre Aufgabe? Sie sollten das alles drehen.
Also,
es gab ja kein Drehbuch, also die Leute haben...
Nicht mehr. Irgendwann kam Ilja mit der Idee rüber, dass man das alles ganz anders machen müsste. Also er möchte eigentlich keine Schauspieler mehr haben, sondern ganz normale Leute. Und wir sollten auch kein Filmlicht mehr benutzen und auch nichts mehr, was an Film erinnert. Und die Räume, das Ding war gebaut worden von einem Architekten, der mit Film nichts am Hut gehabt hat. Und die Räume waren also dunkel, grau, grün. Also
und er war nun der Meister des Lichts ohne Licht.
Da habe ich gesagt, Ilja, das mache ich nicht, ich schleiche da aus. Und ich habe gesagt, ich versuche einen Nachfolger zu finden für mich, was ihn nicht begeistert hat. Und dann habe ich ihm Leute aus Deutschland vorgestellt, aus Polen, und aus Frankreich, aus Hollywood habe ich einen angerufen. Und dann, das war mein letzter Anruf damals nach Hollywood zu dem Dennis Lenoir. Und er sagte, very interesting project, good luck, my dear. Und damit war der Fall erledigt. Und ich habe nur überlegt, ich habe gesagt, okay, ich versuche es weiterzumachen. Und dann hat er gesagt, gut, wie viel brauchst du, wie viel Zeit brauchst du? Habe ich 3 bis 4 Wochen wieder. Okay.
Was mich noch, Entschuldigung, Herr Jürges, aber was mich jetzt noch viel mehr interessieren würde, also diese Menschen haben da gelebt, die hatten eine Rolle auszufüllen, ja? Also die Kantinenmitarbeiterin war die Kantinenmitarbeiterin und nicht die Wissenschaftlerin. Der Ex-KGB-Mann war der KGB-Mann.
Richtig.
Aber sie hatten jetzt kein Drehbuch, keine vorgeschriebenen Dialoge.
Nee.
Und Sie sind rumgelaufen und haben einfach gefilmt, was Ihnen vor die Kamera
fiel. Ich war so, also das war ja nun so, die hatten ja auch was da zu tun. Es gab Wissenschaftler, die im Labor waren oder halbe Nächte. Da standen 2 Mathematiker an der Tafel und das war echt alles. Und das haben wir alles mitgeredet. Und als wir anfingen, habe ich gesagt, ja, was mache ich? Ich verstehe kein Russisch. Ich weiß, was da abgeht. Es gibt kein Drehbuch mehr und so. Hat gesagt, geh rein, dann hör zu und wenn du denkst, das ist interessant, dann schaltest du ein. Wir haben immer nur mit einer Kamera drehen können, bis die Rolle voll war und dann kam die nächste Kamera rein und wir hörten dann nicht mehr auf bis morgens. Es wurde gedreht.
Und das 3 Jahre lang. Berlinale vor 2 Jahren. Im Wettbewerb tritt ein Film des russischen Regisseurs Ilja Kishinovsky an, Dau Natascha. Gut 2 Stunden Aufnahmen aus dem nachgebauten Moskauer Institut, nachgebaut im ukrainischen Charkiw. Da sollte es so aussehen wie zu Stalin-Zeiten in der Sowjetunion. Und der Kameramann Jürgen Jürges erhält den Silbernen Bären für herausragende künstlerische Leistung. Der Film selbst allerdings wird sehr stark kritisiert, sehr heftig diskutiert. Die Kritik lautet, ich nenne mal ein paar Schlagworte, er sei pornografisch, voyeuristisch, er zeige Folterszenen, er sei eine einzige widerwärtige Grenzüberschreitung. Können Sie diese Kritik verstehen, Herr Jürges? Sie haben gedreht.
Ich habe gedreht. Ich kann es vielleicht etwas verstehen, aber nicht so richtig. Weil um so eine Kritik und solche Kritikpunkte da rauszusuchen, muss man eigentlich mehr davon wissen. Das war auch die Taz, die der in die Kerbe gehauen hat, war einfach nicht informiert und haben sich auf irgendwelche Gerüchte.
Ich muss mal sagen, es ist aber auch gar nicht so leicht, sich zu informieren heute. Also ich wollte mir für unser Interview diesen Film, war nicht vor 2 Jahren auf der Berlinale, ich wollte mir den unbedingt ansehen, ist unmöglich. Der wird nirgendwo gestreamt. Deswegen kann ich nur andere Menschen zitieren, also aus Filmkritiken, die den Film gesehen haben. Nur ein Beispiel. Da ist eine Verhörszene, einer von diesen ehemals echten KGB-Männern, der hier einen KGB-Mann spielt, verhört die Kantinenfrau Natascha. Er quält sie, er ohrfeigt sie brutal, er reißt ihr die Kleider vom Leib und er zwingt sie dazu, sich selbst eine Cognac-Flasche in die Vagina einzuführen. Diese Szene wurde von vielen als sehr abstoßend empfunden und sie haben es gedreht. Warum?
War sie auch. Die Szene war absolut abstoßend. Und ich habe es gedreht. Wir haben aber, das muss ich dazu sagen, und das gilt für die ganzen Szenen da, als ich das so ein bisschen zuspitzte, da hat man ja irgendwann gemerkt, man kommt an Grenzen, wo man sich fragen muss, kann ich das mitmachen oder nicht. Da habe ich für unser Team mit dem Regisseur ausgemacht, dass wenn eine von den Menschen vor der Kamera irgendwie das Gefühl hat, dass ihm das zu viel wird, dass er das nicht mitmachen will, dass er irgendwie Bedenken hat, dann schaut er in die Kamera und wir hören sofort auf. Das war also für mich so und für uns so die Sicherheit einfach.
Und das ist nicht passiert?
Das ist einmal aus Versehen passiert.
Es ist aber niemand ausgestiegen jetzt, der gesagt hat, ich will nicht mehr,
das weg. Doch, es sind ein Mädchen und der Assistent von der Abramovic, der ist auch ausgestiegen.
Also man könnte ja sagen, dieses ganze Projekt wirkt so ein bisschen wie eine einzige totalitäre Versuchsanordnung. Also wir sperren die Menschen hier zusammen unter stalinistischen Bedingungen und schauen einfach mal, so was passiert. Mhm. Man könnte ja dagegen halten, man muss Menschen vielleicht auch schützen. Also man hätte Natascha schützen müssen.
Das sind alles erwachsene Menschen und keiner wurde zu irgendwas gezwungen. Die lebten da ja auch bei uns mit und was der KGB-Mann da gemacht hat. Wenn sie das nicht irgendwie akzeptiert hätte, wenigstens im Rahmen dieses Verhörs, dann hätte sie sagen können, nein, will ich nicht.
Man müsste wahrscheinlich...
Konnten sich wehren, jedenfalls. So.
Mit Natascha selbst sprechen. Aber ich habe gelesen, es gibt eine Schweigeklausel für die Mitarbeiter. Ist vielleicht auch schwierig.
Ja,
ich würde gern noch einmal das Thema ein bisschen weiter drehen. Also das Thema, den Drehort, Charkiw. Früher Charkiw, 1943 gab es dort die Schlacht bei Charkiw. Die deutsche Wehrmacht hat die damals gewonnen unter Beteiligung des SS-Panzerkorps. Ich glaube, Ihr Vater war Soldat in der Ukraine auch, oder?
Darüber habe ich nie sprechen können mit ihm. Ich habe nur ein Foto gefunden, wo er in Uniform vor der Basilika in Charkiw steht. Und hinten stand drauf Charkiw 1942. Und da habe ich gedacht, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich meine, ich bin jetzt 3 Jahre hier und was hat mein Vater hier gemacht? Ich weiß es nicht.
Und jetzt ist wieder Krieg in der Stadt. Und
jetzt ist wieder Krieg in der Stadt, was völlig bescheuert ist. Sowas. Also unmöglich.
Haben Sie Kontakt zu den Menschen?
Viele haben wir hier mittlerweile. Viele von den ehemaligen Mitarbeitern.
An diesem Dauerprojekt?
Genau, sind hier in Berlin oder Köln oder München und so. Weil das kommen ja nur Frauen, weil die Männer ja da kämpfen müssen. Und das ist natürlich fürchterlich. Charkiw ist in Schutt und Asche und so und wird gerade wieder attackiert. Ne? Und das ist schon schlimm, muss ich sagen. Der Überfall auf dieses Land geht einfach nicht so.
Und Sie haben jetzt Kontakt auch zu denen, die jetzt auch hier sind in Deutschland?
Ja, schon, ja.
Heute Abend also große Gala, Verleihung des Deutschen Filmpreises. Den Ehrenpreis bekommt der Kameramann Jürgen Jürges. Hier jetzt im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Und die Preisträger sagen dann ja immer Danke in so einer kleinen Rede, bedanken sich natürlich bei der Jury, aber meist auch noch bei mindestens irgendwie einem anderen Menschen. Die Jüngeren häufig bei Mama. Das wird bei Ihnen nicht mehr so in Frage kommen, Herr Jürges, nehme ich an. Werden Sie sich bei jemandem bedanken auch?
Ja, schon, natürlich. Was ich lange gar nicht so gesehen habe, aber meine Frau und meine Kinder, die mussten schon sehr zurückstecken manchmal. Damals hatten wir noch kein Handy und keine digitalen Möglichkeiten. Ich war in der Sahara oder in Anatolien 3 Monate und war einfach weg. Dafür bedanke ich mich in dem Fall bei meiner lieben Frau und meinen lieben Kindern, die jetzt mittlerweile auch schon etwas älter sind, aber die waren mir immer sehr wichtig. Sind immer sehr wichtig auch.
Heute Abend können wir das alles, wie gesagt, sehen im Fernsehen. Ich danke Ihnen, dass Sie vorher bei uns zu Besuch waren, Herr Jürges. Danke.
Danke. Dankeschön.